Dann freue mich recht herzlich, Sie zum letzten Vortrag der Vormittagssektion begrüßen zu dürfen. Ich grüße auch herzlich Judith Wiener. Judith Wiener ist Graz am Philosophischen Institut und arbeitet dort an einem Dissertationsprojekt bei Sonja Wienhofner, und zwar mit dem Normativität und Freiheit, Versuch einer Theorie des Selbst. Ihre Diplomarbeit hat sie über das Verhältnis von Sexualität, Perversion und Krankheit geschrieben. Und der Titel ihres heutigen Vortrags ist Rationalität versus Emotionen, eine Kritik an Korsgaards Reifbegriff aus phänomenologischer Sicht.
Danke für die einleitenden Worte. Wie wir gerade gehört haben, ist der Titel meines Vortrages Rationalität versus Emotionen, eine Kritik an Korsgaards Freiheitsbegriff aus phänomenologischer Sicht. Und da sich in den letzten Tagen einige Änderungen ergeben haben, muss ich darauf hinweisen, dass es nur noch indirekt um das Verhältnis von Emotionen und Rationalität gehen wird und ich mich heute hauptsächlich mit der Kritik an Korsgaards Freiheitsbegriff beschäftigen werde. In den nächsten Minuten versuche ich zu zeigen, dass Christine Korsgaards Verständnis von Freiheit in einen Intellektualismus führt und phänomenadäquate Beschreibungen von gewissen Handlungstypen im Besonderen und vom Menschsein im Allgemeinen verhindert. Und wir aus diesem Grund einen weiteren bzw. grundlegenderen Freiheitsbegriff benötigen als den Korsgaard uns bietet. Anschließend werde ich einen kurzen Blick auf Jean-Paul Sartres Freiheitsverständnis werfen, um zu untersuchen, ob sein Freiheitsbegriff den Problemen, die uns bei Korsgaard begegnen, entgehen kann und somit eventuell phänomenadäquatere Beschreibungen erlaubt. Im ersten Teil des Vortrags werde ich also Korsgaards Freiheitsbegriff vorstellen. Im zweiten Teil kritisiere ich ihren Freiheitsbegriff, indem ich untersuche, ob bzw. inwiefern ihre Theorie intellektualistisch ist. Und im dritten Teil werde ich dann Sartres Freiheitsbegriff mit dem von Korsgaard vergleichen. Also als erstes werde ich nun Korsgaards Freiheitsbegriff und die Theorien, die diese eingebettet ist, vorstellen, um dann anschließend aufzuzeigen, in welchen Punkten ihre Theorie einem Intellektualismus anheimzufallen droht. In The Sources of Normativity geht Korsgaard davon aus, dass sich das Menschsein durch eine besondere Form von Bewusstsein auszeichnet, und zwar durch Selbstbewusstsein. Das menschliche Bewusstsein hat eine reflexive Struktur. Zitat Korsgaard: The human mind is self-conscious in the sense that it is essentially reflective. Zitat Ende. Diese Struktur ermöglicht es uns, indem wir unser Bewusstsein auf uns selbst richten, über aktuelle Wahrnehmungen, Wünsche, Glaubensinhalte etc. nachzudenken. Ich zitiere wieder: We human animals turn our attention onto our perceptions and desires themselves, onto our own mental activities, and we are conscious of them. That is why we can think about them. Zitat Ende. Die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit auf die je eigenen mentalen Zustände zu lenken, ermöglicht weiter, dass wir uns von ihnen distanzieren, sie in Frage stellen und uns ihnen gegenüber verhalten. Wir Menschen stehen Korsgaard zufolge aufgrund eben dieses in unserer Bewusstseinsstruktur angelegten Distanzierungsvermögens ständig vor Wahlen und müssen Entscheidungen treffen. Dieser Umstand offenbart nun ein bedeutendes und für das Menschsein charakteristisches Moment, unsere Freiheit bzw. unsere Autonomie. Der von Korsgaard hier zugrunde gelegte Freiheitsbegriff ist an Kant orientiert. Im Anschluss an diesen versteht sie unter Freiheit, dass wir unseren Wünschen und Impulsen nie ausgeliefert sind, sondern sie einer reflexiven Prüfung unterziehen können, beziehungsweise dies sogar müssen. Zitat: When you deliberate, it is as if there is something over and above all of your desires, something which is you and which chooses which desire to act on. Diese reflexive Prüfung wird durch den freien Willen vollzogen, den sie als rationale Kausalität definiert. Der freie Wille ist rational, da er absolut vernunftgeleitet ist und folglich von nichts außerhalb seiner selbst bestimmt wird, so auch nicht von Emotionen. Und der freie Wille ist eine Kausalität, insofern er auf Grundlage eines Gesetzes alle Entscheidungen trifft und jede Handlung verursacht. Dieses Gesetz ist der kategorische Imperativ in seiner Formulierung als Universalgesetz. Ich zitiere: The categorical imperative, as represented by the formula of universal law, tells us to act only on a maxim which we could will to be a law, and this, according to Kant, is the law of the free will. Nach Korsgaard ist Freiheit gleichbedeutend mit vernunftgeleiteter Selbstbestimmung. Korsgaard beschreibt Selbstbestimmung als Autoritätsbeziehung, in der wir zu uns selbst stehen. Diese Beziehung basiert auf der Annahme einer Doppelstruktur des Selbst. Dabei unterscheidet Korsgaard zwischen dem Handelnden und dem Denkenden selbst, wobei das Handelnde selbst verpflichtet ist, den Befehlen des Denkenden selbst Folge zu leisten. Zitat: The thinking self has the power to command the acting self. Korsgaard geht nun weiter davon aus, dass wir zwar in unseren Entscheidungen frei sind, aber gleichzeitig auch immer gezwungen sind, uns zu entscheiden. In Self-Constitution, Agency, Identity and Integrity schreibt sie diesbezüglich: Human beings are condemned to choice and action. Da wir Korsker zufolge rationale Lebewesen sind, können wir nicht einfach Entscheidungen treffen bzw. einfach handeln, sondern müssen das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun, nämlich rational. Nach Korsker kann nur dann von einer Handlung gesprochen werden, wenn wir tun, was rational ist, und Rationales tun wir, wenn wir genau das tun, wozu wir Gründe haben. Gründe fundieren ihrerseits zwar auf Wünschen, Impulsen und dergleichen, doch müssen diese, wie wir bereits vorhin gehört haben, erst einer reflexiven Prüfung durch den freien Willen standhalten, ehe aus ihnen Gründe hervorgehen bzw. abgeleitet werden können. Einen Grund, eine Handlung auszuführen, erhalten wir, wenn sich herausstellt, dass die jeweiligen Wünsche und Impulse mit den verfolgten Werten einer Person in Einklang stehen bzw. deren Realisierung dienlich sind. Werden Wünsche oder Impulse jedoch als mit Werten unvereinbar erkannt, müssen sie zurückgewiesen werden und dann sind wir verpflichtet, diese Handlungen zu unterlassen. Die Werte, von denen hier die Rede ist, setzen wir uns nach Korsker selbst, beziehungsweise resultieren sie aus unseren unterschiedlichen praktischen Identitäten. Darunter fallen jetzt beispielsweise auch soziale Rollen. Die unterschiedlichen praktischen Identitäten eines Menschen, beziehungsweise die in ihnen implizierten Werte, geben also in gewisser Weise die Gründe vor, durch die eine Person ihr Handeln bestimmt. Dabei ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich gewisse praktische Identitäten widersprechen und miteinander in Konflikt geraten. Wie diese kurze Skizzierung von Korskas Theorie zeigen soll, lokalisiert sie den Ursprung der Freiheit im Selbstbewusstsein. Freiheit hat nach Korsker etwas damit zu tun, dass wir uns reflexiv von uns selbst distanzieren und unser Handeln, unsere Glaubensinhalte, unsere Urteile etc. an Gründen, und das heißt immer an rationalen Gründen, und somit in weiterer Folge an unseren Werten bzw. an den diesen zugrunde liegenden praktischen Identitäten orientieren. Freiheit ist darüber hinaus nach Korskers Verständnis gleichbedeutend mit vernunftgeleiteter Selbstbestimmung, insofern sie den freien Willen als rationale Kausalität versteht. Die Frage, ob bzw. inwiefern ein derartiger Freiheitsbegriff problematisch ist, wird uns nun im zweiten Teil des Vortrags in der Kritik an ihrem Freiheitsbegriff beschäftigen. Eine rein rationale Bestimmung von Freiheit, wie wir sie bei Korsker finden, ist unzufriedenstellend, dass sich menschliche Freiheit nicht darin erschöpft, rational zu handeln und rational zu entscheiden. Eine derartige Annahme impliziert beispielsweise, dass wir nur dann frei sind bzw. unsere Freiheit ausüben, wenn wir in rationale Aktivitäten engagiert sind. Es erscheint jedoch als zweifelhaft, dass alle Aspekte menschlichen Handelns tatsächlich vom Verstand reguliert werden. Dies hätte zur Folge, dass sowohl spontane Handlungen im Sinne nicht thematisch reflektierter Handlungen als beispielsweise auch irrationale Phänomene wie Willensschwäche und Selbsttäuschung in einer derartigen Theorie keine angemessene Berücksichtigung finden und somit Korskas Freiheitsbegriff nicht nur für einen sehr eingeschränkten Bereich menschlichen Handelns Anwendung findet, nämlich den rationaler Handlungen. Stephen Crowell macht genau auf diesen Aspekt aufmerksam, wenn er eine, ich zitiere, Rationalistic Distortion in Her Phenomenology of Action diagnostiziert. Auch Julian Würth kritisiert Korskas Reduzierung des Akteurs auf den freien Willen bzw. auf die reine praktische Vernunft und konstatiert darüber hinaus, dass es sich hierbei um eine Fehlinterpretation Kants handle, insofern dieser den Akteur nie auf den freien Willen bzw. die praktische Vernunft beschränkt habe. Mit anderen Worten habe Kant den Akteur oder das Selbst nie von seinen Sensible Desires isoliert verstanden. Ich zitiere Würth, Our reflective distance on our mental states does not imply a complete affective distance, even when we are clear-headed. Zitat Ende. Würth behauptet weiter, dass Korsker eine zu strikte Trennung zwischen dem freien Willen und unseren Neigungen vollzieht, da Korsker unseren Neigungen letzten Endes keinerlei motivierende Macht zugesteht. Wenn Korsker nun davon ausgeht, dass der freie Wille, also das Denken des Selbst, von nichts außerhalb seiner selbst bestimmt wird, dann impliziert das nicht nur eine strikte Trennung von Emotionen und Rationalität, sondern auch die Untergeordnetheit der Emotionen unter die Rationalität. Dass die menschliche Freiheit bzw. das menschliche Handeln tatsächlich nur in rationalen Aktivitäten besteht und Impulse, Gefühle und Emotionen höchstens von untergeordneter Bedeutung für das menschliche Handeln sind, insofern sie weder Handlungen noch Entscheidungen beeinflussen, scheint außerdem unseren alltäglichen Erfahrungen zuwiderzulaufen. Man denke etwa an Fälle, in denen man aus dem Bauch heraus Entscheidungen fällt und seinen primären Impulsen ohne reflexive Prüfung nachgibt. Die meisten dieser Fälle würden wir nicht nur als Handlungen, sondern auch als freie Handlungen bezeichnen, insofern man potenziell hätte nachdenken können. Aus diesem Grund muss ein Handlungsbegriff auch diese Phänomene als Handlungen und ein Freiheitsbegriff auch diese Handlungen als frei ausweisen können. Korskas Freiheitsbegriff kann gerade das eben nicht und ist insofern intellektualistisch, als er nur reflektierten, deliberierten Handlungen Rechnung tragen kann. Angenommen, gestern Abend hätte mir jemand ein Flugticket nach Bali angeboten und ich hätte das Angebot angenommen, ohne darüber nachzudenken und abzuwägen, ob ich Gründe habe, die dafür sprechen oder sogar verpflichtet bin, mich dagegen zu entscheiden, da ich beispielsweise eben heute einen Vortrag halten muss. Das heißt, ohne meinen Wunsch oder Impuls nach Bali zu fliegen, einer reflexiven Prüfung zu unterziehen, habe ich zugegriffen und das Ticket angenommen. Bedeutet das nun, dass das keine Handlung war und dass ich in dieser Handlung, also sofern es dann doch eine sein sollte, nicht frei gewesen bin oder nicht willensfrei war, schlichtweg, weil ich nicht deliberiert habe? In diesem Fall scheine ich sowohl gehandelt zu haben, als auch frei gewesen zu sein. Ich hätte mich schließlich auch dagegen entscheiden können. Nach Korska wäre das trotz allem keine Handlung gewesen, da es keine rationale Handlung war, insofern sie nicht auf einer reflektierten Entscheidung basierte. Auch Crowell behauptet, dass Korskas Theorie präreflexiven Handlungen nicht gerecht wird, da ihre Theorie nur zwei Möglichkeiten bietet, mit derartigen Handlungen umzugehen. Entweder muss sie nicht deliberierte Handlungen als animalische Instinkthandlungen verstehen, doch dagegen wehrt sie sich explizit, wenn sie sagt, dass menschliche Handlungen eben gerade keine animalischen Handlungen sein können. Oder sie muss ein reflexives Moment in diese nicht reflektierten Handlungen hineinschmuggeln und nicht reflektierte Handlungen als reflektierte auszuweisen, scheint jetzt aber gerade dem, was präreflexive Handlungen kennzeichnet, entgegenzusprechen bzw. das bedeutende Moment dieser Handlungsgattung zu unterschlagen und kann uns aus diesem Grund nicht zufriedenstellen. Crowell schreibt diesbezüglich: "To claim that because I have a self-conscious nature, it is legitimate to describe mindless coping as involving implicit decisions about what incentives to follow is, to abandon phenomenology for a rationalistic reconstruction." Wir sehen also, dass einerseits unter den Handlungsbegriff nicht nur rationale bzw. reflektierte Aktivitäten fallen dürfen und andererseits, dass Korskas Freiheitsbestimmung nicht ausreicht, um Fälle präreflexiven Handelns als frei auszuweisen. Menschliche Freiheit muss aus diesem Grund mehr sein bzw. in etwas Grundlegenderem bestehen als in Willensfreiheit. Ein rein intellektualistischer Freiheitsbegriff kann uns nicht zufriedenstellen, da Korska Phänomene präreflexiven Handelns, wie sich etwa am Bali-Beispiel zeigt, nicht zu fassen vermag, ohne sie, wie Crowell zeigt, auf reflektierte Handlungen zurückzuführen bzw. sie als solche zu tarnen. Aus diesen Gründen versuchen wir im Folgenden, Korskas Freiheitsbegriff zu erweitern. Hierzu werfen wir im nächsten Schritt einen Blick auf Sartres Bestimmung von Freiheit und untersuchen, ob bzw. inwiefern diese den Problemen, die uns bei Korska begegnen, entgehen kann und eventuell auch angemessenere Beschreibungen erlaubt. Freiheit wird darin nicht nur als ein Moment von Handlungen, sondern auch als ein Strukturmoment der menschlichen Realität beschrieben. Ob ein grundlegenderer Freiheitsbegriff Sinn macht, weil wir dadurch in der Lage sind, mehr Phänomene fassbar zu machen als mit einer bloß intellektualistischen Bestimmung der Willensfreiheit, wie sie Korska bietet, wird sich sogleich in der Auseinandersetzung mit Sartre zeigen. Wie wir bereits gehört haben, geht Korska davon aus, dass die menschliche Freiheit ihren Ursprung im Selbstbewusstsein nimmt. In weiterer Folge bestimmt sie das Selbstbewusstsein durch dessen Reflexionsfähigkeit und fasst diese wiederum als rationale Aktivität auf. Wir haben Korskas Freiheitsbegriff als zu eng ausgewiesen, insofern Handlungen im Speziellen und die Freiheit des Menschen im Allgemeinen auf rationale Aktivitäten beschränkt werden. Im Folgenden möchte ich nun Sartres Freiheitsbegriff aus das Sein und das Nichts mit jenen von Korska vergleichen. Auch wenn Korska im Gegensatz zu Sartre der analytischen Philosophie zuzurechnen ist, scheint es Ähnlichkeiten zwischen ihren Zugängen zu geben, die eine Annäherung zumindest auf den ersten Blick nicht als ausgeschlossen erscheinen lassen. Eine der wohl augenscheinlichsten Ähnlichkeiten besteht darin, dass sowohl Sartre als auch Korska davon ausgehen, dass menschliches Bewusstsein und Freiheit in einer unmittelbaren Beziehung zueinander stehen. Nach Sartre ist die Freiheit für das Sein des Bewusstseins charakteristisch. Mit anderen Worten, zeichnet sich die menschliche Seinsweise, das Fürsichsein, durch Freiheit aus. Ich zitiere Sartre: "Der Mensch ist keineswegs zunächst, um dann frei zu sein, sondern es gibt keinen Unterschied zwischen dem Sein des Menschen und seinem Freisein." Zitat Ende. Ebenso denkt Korska, wie wir gesehen haben, Freiheit und Bewusstsein zusammen. Nichtsdestotrotz unterscheiden sich diese beiden Ansätze, wie wir gleich sehen werden, auf fundamentale Weise, und das ist ihren verschiedenen Freiheitsbegriffen geschuldet. Während Sartre einen ontologischen Freiheitsbegriff zugrunde legt, welcher impliziert, dass Freiheit weder als Eigenschaft des Menschen noch als Willensfreiheit ausreichend bestimmt ist, bleibt Korskas Verständnis von Freiheit auf eine reflexive Ebene beschränkt und damit auch auf die Rationalität beschränkt. Freiheit ist nach Korska gleichbedeutend mit Willensfreiheit. Sartres Begriff ist hingegen an seine Erörterungen zur ursprünglichen Wahl gekoppelt und zielt somit auf einen ganz anderen, viel grundlegenderen Bereich ab. Sartre zufolge haben wir nicht gewählt, frei zu sein. Unsere Freiheit ist die ursprüngliche Wahl des Fürsichseins und als diese ist sie radikal und unbegründet. Sie ist keine Ausübung des Willens und nicht rational, sondern all diesem vorausgesetzt. Ich zitiere wieder. Die Freiheit ist die Wahl ihres Seins, aber nicht Grund ihres Seins. Im Augenblick wollen wir nur sagen, dass die menschliche Realität sich nicht wählen kann, wie sie es versteht, dass sie aber nicht sich nicht wählen kann. Sie kann sich nicht einmal weigern zu sein. Zitat Ende. Wir sehen also, dass die Ähnlichkeiten zwischen ihren Freiheitsbegriffen bloß oberflächlicher Natur sind. Obgleich sowohl Sartre als auch Korska Freiheit im menschlichen Bewusstsein lokalisieren, muss dennoch davon ausgegangen werden, dass sie Freiheit unterschiedlich verstehen. Korskas Freiheitsbegriff ist unmittelbar an ihre Rationalitätsvorstellungen gekoppelt und dies rührt nicht zuletzt daher, dass sie die menschliche Natur mit der rationalen Natur identifiziert und deshalb Freiheit auf Willensfreiheit beschränkt und als reflexive Tätigkeit bestimmt. Sartres Freiheitsverständnis ist hingegen weiter und tiefgreifender. Er versteht das menschliche Bewusstsein nicht als ausschließlich reflexiv, sondern anerkennt ebenso präreflexive Formen des Bewusstseins. Sartre charakterisiert Freiheit nicht als etwas, das erst durch Reflexion in die Welt kommt und macht damit auf den Umstand aufmerksam, dass sich die menschliche Realität nicht nur durch reflexives Bewusstsein, sondern auch und zuallererst durch einen ursprünglichen, nicht gegenständlichen Bezug auf Welt auszeichnet, weshalb Freiheit nicht nur auf reflexives Bewusstsein reduziert werden kann. Gleichzeitig anerkennt Sartre jedoch auch die Bedeutung der Reflexion, beispielsweise wenn er behauptet, dass in der Reflexion die Werte enthüllt werden. Ausgehend von diesem Erkennen kann man sich bewusst seinen Werten gegenüber verhalten, kann man sie weiterverfolgen oder zurückweisen. Setzt man sich neue Werte, dann transzendiert man sich und entwirft sich auf ein Sein hin, das man gegenwärtig noch nicht ist. Dadurch ist man jedoch auch nicht mehr, wer man vor dieser Zurückweisung war. Sartre beschreibt das Sein des für sich als das, das nicht ist, was es ist und das ist, was es nicht ist und kennzeichnet damit die Struktur des Menschseins als beständiges Vermögen der Selbstnichtung, als in Korskas Terminologie als beständige Möglichkeit der Zurückweisung einer praktischen Identität zugunsten einer anderen. Es lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass obwohl Korskas und Sartres Konzepte Ähnlichkeiten aufweisen, etwa darin, dass sie davon ausgehen, dass wir verdammt sind zu handeln, dass das menschliche Bewusstsein durch Freiheit bestimmt ist, Werte selbst gesetzt werden oder ähnliches, sie in den Grundlagen ihrer Theorien weit auseinandergehen. Während Korskas Freiheitsbegriff auf eine reflexive Ebene beschränkt bleibt und dadurch nur in einem sehr eingegrenzten Bereich menschlichen Handelns Anwendung findet, eben jenem rationaler Handlungen, liefert Sartres Zugang einen Nachweis der Freiheit als Strukturmoment der menschlichen Realität, nach welchem Freiheit weit über bloße Rationalität hinausgeht und damit für das in der Welt sein im Ganzen von fundamentaler Bedeutung ist. Somit scheint ein grundlegender Freiheitsbegriff wie der von Sartre jene Phänomene fassbar zu machen, die Korska durch die Finger schlüpfen. Er kann präreflexive Handlungen als solche fassen und zeigen, inwiefern wir auch in diesen nicht deliberierten Handlungen frei sind, als wir nämlich in einem umfassenderen Sinn frei sind. Sartres Freiheitsbegriff zeichnet sich, wie wir gesehen haben, gerade dadurch aus, dass er nicht auf rationale Freiheit und nicht auf Reflexionsfähigkeit des Menschen reduzierbar ist. Dies hat den Vorteil, dass eine Handlungstheorie, die auf diesem Freiheitsbegriff basiert, Handeln nicht mit rationalem Handeln gleichsetzt. Allerdings ist damit noch nicht geklärt, ob Sartres Freiheitstheorie auch angemessene Beschreibungen reflexiven Handelns ermöglicht. Das muss vorerst offen bleiben. Was ich zu zeigen versucht habe, ist, dass wir einerseits einen umfassenderen bzw. grundlegenderen Freiheitsbegriff als den Korskatschen benötigen, um beispielsweise eine phänomenadäquate Handlungstheorie zu entwerfen. Andererseits muss erwähnt werden, dass dies nicht bedeuten darf, eine Analyse reflexiven bzw. rationalen Handelns, wie wir sie etwa bei Korska finden, zu vernachlässigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.